SRF 1.
.30 Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Wir testen, wie wirksam die Abzocker-Initiative ist an der Generalversammlung der CS. Hoffnung für Afrika. Der erste Malaria-Impfstoff könnte noch dieses Jahr zugelassen werden.
Es ist ein wunderbarer Tag und wir hoffen jetzt auch auf eine entsprechende Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation,
sagt der Mitentwickler des Impfstoffs im Rendezvous. Und wir begegnen in der Sendung diesen Menschen, Jakob Künstler. Im Appenzellischen kennt ihn jedes Kind.
Er hat 8000 weiße Kinder von der Armenier gerettet.
Heute vor 100 Jahren wurden Hunderttausende Armenier getötet. Dank Jakob Künstler waren es 8000 weniger. Wir besuchen seine Heimat. Und David Mason, er lehrt afghanische Kinder tanzen im Zirkus in Kabul. Und diese Kinder seien so weise und energiegeladen, dass er optimistisch sei in Bezug auf Afghanistans Zukunft.
Looking at the children and see how wise and so full of energy and strength they are, I see the future much better.
Ihre Zukunft, ihre Reise durch Afghanistan beschreibt unsere Korrespondentin Karin Wenger dann ausführlich im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivan Abribakovic und Pascal Schmitz. Er hat die Nachrichten.
Die Schweizerische Nationalbank SNB hält den Franken noch immer für deutlich überbewertet. An der SNB-Generalversammlung in Bern bekräftigte Präsident Thomas Jordan seine Bereitschaft, auch weiterhin bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv zu werden, um den Franken zu schwächen. Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses vom Januar bedeute nicht, dass sich die Nationalbank nicht mehr um die Entwicklung am Devisenmarkt kümmere, so Jordan. Die jüngste Entwicklung der Griechenland-Krise zeige, dass der Franken zeitweilig weiter an Wert gewinnen könne. Der starke Schweizer Franken kostet Arbeitsplätze. Seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses haben die kleinen und mittelgroßen Betriebe in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie rund 2000 Stellen gestrichen. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage des Branchenverbandes Swiss Mechanic hervor. Die Umsätze würden zwar von 40% der Befragten als befriedigend bewertet, Probleme bereiteten den Unternehmen jedoch die seit Jahren sinkenden Margen. 16% der befragten Unternehmen hätten Entlassungen vorgenommen. Dieser Trend werde anhalten, wenn der Franken sich nicht abschwäche, sagte Verbandspräsident Roland Goethe. Pflegefachpersonen in der Schweiz sollen selbstständiger arbeiten und mehr Entscheide in Eigenregie fällen können. Das schlägt die Gesundheitskommission des Nationalrates vor. Demnach sollen Pflegende gewisse Abklärungen, Beratungen oder Pflegemaßnahmen auch ohne ärztliche Anordnung durchführen dürfen. Die Kommission hat die entsprechenden Änderungen im Krankenversicherungsgesetz in die Anhörung geschickt. Welche Leistungen Pflegende künftig ohne Anordnung eines Arztes erbringen dürfen, soll gemäß dem Entwurf der Bundesrat entscheiden. Mit diesen Änderungen soll die Stellung der Pflegepersonen im Gesundheitswesen gestärkt werden. Der deutsche Bundestagspräsident Norbert Lammert hat die Massaker an den Armeniern als Völkermord bezeichnet. Und er sprach davon, dass Deutschland für den Massenmord mitverantwortlich sei. Dies sagte er zum Auftakt einer Debatte im Bundestag. Das Deutsche Kaiserreich war enger Verbündeter des Osmanischen Reichs, das für den Tod von bis zu 1,5 Millionen Armeniern verantwortlich ist. Die Gräueltaten an den Armeniern jähren sich heute zum 100. Mal. Viele Staatschefs besuchen heute die zentrale Gedenkstätte in der armenischen Hauptstadt Erivan. Die italienische Polizei hat nach eigenen Angaben auf Sardinien eine Anti-Terror-Operation durchgeführt. Es seien 18 Haftbefehle ausgestellt worden gegen Personen, die im Verdacht stünden, terroristische Aktionen in Pakistan durchgeführt oder geplant zu haben. Einzelne der Verdächtigen seien bereits festgenommen worden. Sie sollen an terroristischen Aktionen einer Al-Qaida-Organisation beteiligt gewesen sein. Unter anderem wird ihnen vorgeworfen, sie hätten den Anschlag auf einen Markt in Peshawar verübt, bei dem vor 6 Jahren mehr als 100 Menschen getötet worden waren. In Nyon sind die Fußball-Halbfinals der Champions und der Europa League ausgelost worden. In der Champions League treffen Barcelona und der FC Bayern aufeinander, sowie Juventus Turin und Real Madrid. In der Europa League spielen Napoli aus Italien und Dniepropetrovsk aus der Ukraine gegeneinander an. Im zweiten Spiel treffen der spanische FC Sevilla und die italienische AC Florenz aufeinander. Das Wetter: heute Nachmittag bleibt es sonnig und warm, morgen ist es häufig bewölkt, im Osten mit Föhn noch freundlich. Zum Teil fällt etwas Regen. Die Temperaturen erreichen 16 bis 21 Grad.
Und das sind drei unserer sechs Themen bis um eins. Was Oskar Schindler für die Juden tat, tat Jakob Künstler für armenische Kinder. Ein Porträt des außergewöhnlichen Schweizers. Was Großbritannien gegen Hooligans tut und was die Schweizer Fußballclubs daraus lernen können. Und wir reisen nach Iqaluit in den arktischen Norden, wo eine neue Art Goldrausch beginnt. Zuerst aber ins Hallenstadion in Zürich. Dort sitzen heute über 1000 Aktionäre der Credit Suisse und stimmen unter anderem über die Löhne der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats ab. So will es die Abzockerinitiative, die seit diesem Jahr gilt. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler ist der Frage nachgegangen, was sich mit der Umsetzung der Initiative wirklich geändert hat.
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, ich freue mich sehr, dass Sie auch in diesem Jahr so zahlreich an unserer Generalversammlung hier im Hallenstadion teilnehmen.
So hat CS-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner heute Morgen seine Aktionärschaft begrüßt. Bald wird er ihnen die Manager- und Verwaltungsratslöhne zur Abstimmung vorlegen. So können die CS-Aktionäre heute beispielsweise über die Boni des Vorjahres befinden. Jetzt, wo sie wissen, wie groß der Konzerngewinn ausgefallen ist, aus dem die Boni bezahlt werden. Andere Konzerne, etwa Nestle, haben ein anderes Prozedere gewählt. Die Nestle-Aktionäre mussten letzte Woche bereits die Boni für das kommende Jahr absegnen. Dominik Biedermann von der Anlegerstiftung Ethos passte das ganz und gar nicht. Vorgängig über künftige Boni abzustimmen, das mache keinen Sinn.
Weil man dann nicht weiß, wie die Performance sein wird. Und dann kann man nicht entscheiden, ob man einverstanden ist, 20 oder 30 Millionen zu akzeptieren, das ist ein Blankoscheck.
Von einem solchen Blankoscheck für Boni hält auch Claudio Custer nichts. Er war damals Mitinitiant der sogenannten Abzocker-Initiative. Diese schreibt den Konzernen vor, dass sie ab jetzt ihre Topsaläre und Bonustöpfe von den Aktionären genehmigen lassen müssen. Ob vorgängig oder nachträglich, das ließ die Initiative aber offen, wie Claudio Custer einräumen muss.
Da haben Sie recht, wir haben das nicht so wortwörtlich in die Verfassung genommen. Da müssen wir vielleicht auch selbstkritisch sein.
Wie lange Konzerne noch Blankoschecks für künftige Managerboni von ihren Aktionären einholen können, wird im Übrigen in der Politik bereits wieder diskutiert, im Rahmen der Aktienrechtsreform. Wer gehofft hat, die Initiative würde Abzockerei verhindern, würde Topsaläre drücken, sieht sich wohl getäuscht.
Die Saläre, die sind nicht von heute auf morgen jetzt halbiert worden. Das war aber eigentlich auch nicht unbedingt das Ziel, sondern es ging ja darum, den Aktionären ein Instrument in die Hand zu geben, insbesondere für schlechten Geschäftsgang, vielleicht jetzt im Worst Case Fall Swissair oder Fall UBS, dass wenigstens in solchen Fällen der Aktionär die Notleine reißen kann.
Genau das begrüßt der Pensionskassenberater Dominik Biedermann.
Der Druck von diesen Aktionärs-Generalversammlungen, wo man über die Löhne abstimmt, dieser Druck hat es zu mehr Transparenz gebracht und man muss es sagen, auch eine vernünftige Struktur.
Unternehmen müssen die Struktur ihrer Lohnsysteme und Bonuszahlungen ihren Aktionären gegenüber also besser erklären. Das ist zweifellos ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings sind Vergütungssysteme vielerorts noch immer derart kompliziert, dass sie nur von Experten wirklich durchschaut werden können.
Evelyn Kobler. Und der Experte ist jetzt auch gefragt bei einem ganz anderen Thema. Jedes Jahr sterben fast 700.000 Menschen durch einen Mückenstich. Für die Weltgesundheitsorganisation ist Malaria denn auch eine der größten Tragödien des 21. Jahrhunderts. Einen Impfstoff gegen die Tropenkrankheit gibt es bis heute nicht. Heute berichtet aber das Fachblatt The Lancet über einen Wirkstoff, der offenbar in Tests einen gewissen Impfschutz für Säuglinge und Kleinkinder bieten soll. Die Tests wurden unter anderem in Tansania durchgeführt. Daran beteiligt war Marcel Tanner vom Tropeninstitut in Basel. Ich fragte ihn kurz vor der Sendung, es ist zwar der vielversprechendste Impfstoff,
Aber wie Experten sagen, ist es noch nicht der Durchbruch. Einverstanden?
Ja, es ist der erste Malaria-Impfstoff, der jetzt auf die Registrierung zugeht. Es ist ganz klar, dass überall der erste nicht der letzte sein wird, den man dann bei den Bevölkerungen anwendet.
Schauen wir die Wirksamkeit an. Bei der Impfung gegen Kinderlähmung sind 90% der Kinder geschützt. Hier sind etwa 30% der Kinder geschützt. Und die Schutzwirkung lässt im Laufe der Zeit nach. Sind Sie insofern mit der Schutzquote zufrieden?
Nein, alle wir möchten gerne hohe Wirksamkeitsraten erreichen. Wir müssen aber mit den Realitäten des Malaria-Parasiten leben, der viel virtuoser ist als diese Viren und Bakterien, wo wir unser gängiges Impfkonzept herhaben. Und es ist wichtig zu sehen, dass bereits wenn wir ein Drittel der Episoden, der Malaria-Episoden verhindern können, der Effekt für die Bevölkerung, wenn das zusammen angewendet wird mit den bestehenden Kontrollmaßnahmen, ist sehr groß, wenn Sie ein Drittel weiter diese Last, diese Bürde reduzieren können.
Bei Impfungen ist immer auch eine Frage von Nebenwirkungen. Da gibt es die Kritik, dass Kinder, die nicht die ganze Impfdosis bekommen, danach viel anfälliger sind für Malaria, dass es also den Kindern mehr schaden als nützen könnte. Was sagen Sie darauf?
Es ist sicher so, dass das bei eigentlich vielen Impfstoffen der Fall ist und das ist nicht außergewöhnlich, aber ich glaube, wenn Sie sich ansehen, wie dieser Impfstoff appliziert wird, nämlich im Rahmen der anderen Säuglingsimpfprogramme, dann ist diese Wahrscheinlichkeit, dass die drei Dosen nicht erreicht werden, ist relativ gering. Und wenn Sie dann eine Risiko-Nutzen-Analyse durchführen, dann werden Sie sehen, dass es sich dennoch lohnt, diesen Impfstoff einzusetzen.
Wann würde großflächig geimpft werden in Afrika, wenn der Impfstoff gegen Malaria dieses Jahr wirklich zugelassen wird?
Dieses Jahr zugelassen bedeutet, dass erste Impfprogramme bereits im 2016 beginnen können. Das beginnt nicht überall zur gleichen Zeit, das ist auch eine Frage der Produktion, sondern beginnt sicher dort, wo die ersten Versuche gemacht wurden und von dort wird es sich dann ausweiten.
Herr Tanner, Sie sind vorne mit dabei, wenn es um die Bekämpfung von Malaria geht. Wie wichtig ist dieser heutige Tag für Sie?
Es ist ein wunderbarer Tag und deshalb ist der Tag wichtig, weil er nicht nur einen Ausblick auf das Impfen gibt, sondern eben einen großen Stimulus den Forschenden gibt, diesen Impfstoff auf dieser Basis zu verbessern, damit wir höhere Wirksamkeiten erreichen.
Sagt Marcel Tanner, der Vorsteher des Schweizerischen Tropeninstituts in Basel. Und nun blenden wir ganze 100 Jahre zurück. Er hat tausende armenische Kinder vor den Massakern gerettet. Er bot diesen Waisen im Libanon eine neue Heimat. Dieser Held heißt Jakob Künzler und kommt aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Heute erinnert in Hundwil eine Ausstellung an den Missionar, Pfleger und Waisenvater. Max Ackermann wandelt auf den Spuren des außergewöhnlichen Appenzellers.
Hundwil im Appenzeller Hinterland. Das ist zum einen Verkehrslärm an der Hauptstraße, zum anderen aber auch ländliche Idylle in der Hügellandschaft zwischen Sentis und Hundwiler Höhe. Fast die Hälfte der knapp 1000 Einwohner lebt noch heute von der Landwirtschaft. 51 der 1000 sind Ausländer, ein Hundwiler wurde im Ausland berühmt.
Der Jakob Künzler ist in Hundwil im Rothaus geboren. Er hat 8000 weiße Kind von Armenien gerettet.
Die Dritt- und Viertklässler von Lehrer Dürst wissen bestens Bescheid über Jakob Künzler, den frommen Hundwiler Zimmermann, der im Osmanischen Reich zu Bruder Jakob wurde.
Also, als der Jakob Künzler noch ganz klein war, seine Mutter ist ja krank geworden und dann hat er sie ganz gut gepflegt. Und dann ist sie wieder gesund geworden, aber ist dann gleich gestorben. Als er älter wurde, ist schon auf Fuß gefahren, noch hat er dann bald 5 Kinder bekommen. Weil es da immer Krieg gibt, hat er noch ein Gewehr gebraucht und so. Dass er vor 100 Jahren eben die weißen Kinder gerettet hat. Mit dem redet jetzt eigentlich fast die ganze Welt über.
Das mag etwas übertrieben sein, aber in Hundwil erinnert vieles an Jakob Künzler. Sein Geburtshaus steht noch, an der Kirchenmauer ist eine Gedenktafel angebracht und im Gotteshaus drin dokumentieren Texte, Bilder und Schautafeln das Massaker an den Armeniern und die Versuche jener wenigen, die sich den Morden entgegengestellt haben.
Das ist der Jakob Fürdenzl, der narkotisiert und das ist der Doktor.
Pfarrer Bernhard Rothen steht vor einer Fotografie aus dem Operationssaal im Spital von Urfa in der heutigen Osttürkei. 1899 ist der junge Handwerker und Krankenpfleger Jakob Künzle ins damalige Osmanische Reich ausgewandert. Bald schon arbeitet er als Arzt für das armenische Hilfswerk und muss in Urfa das Grauen des Völkermordes an den Armeniern miterleben.
Und muss feststellen, das ist nicht einfach ein Massaker, wie es immer gegeben hat, sondern das geschieht jetzt mit Plan und Wille, wie er sagt. Wo soll man das und will man das Volk auslöschen?
Zwischen 1 und 2 Millionen Menschen werden ermordet. Einige wenige können Jakob Künzler und seine Freunde retten. Später kümmern sie sich um 8000 Waisenkinder und bringen sie schließlich im Ausland in Sicherheit, größtenteils zu Fuß, die schwächeren Kinder auf Maultieren und in ein paar wenigen Karren und Kutschen gelingt die Flucht in den Libanon. Pfarrer Rothen gibt sich alle Mühe, in der Ausstellung diese positive Botschaft zu vermitteln, aber die Bilder der Vernichtung, der Qual, der Unmenschlichkeit, die sind sehr stark.
Und eine junge Frau, die hier war, die sich noch mit dem beschäftigt hat, hat mir gesagt, das tut weh.
Sehr viele Besucher haben die Ausstellung allerdings noch nicht gesehen. Interessiert sind vor allem die Kinder und die Alten.
Grüß Herr Schmid.
Ernst Schmid zum Beispiel, 83, früherer Bauer und Gemeinderat von Hundwil. Er hat als Kind Jakob Künzler noch erlebt, als der auf Heimaturlaub war.
Also er hatte mal Kinderlich hier. Und da wird in den Jahren 44, 45 gewesen, vielleicht 46.
Aber sie seien halt noch Kinder gewesen damals und hätten sich das Leiden eines fremden Volkes nicht wirklich vorstellen können.
Da ist einfach schon wieder weg, oder? Mit den Armeniern.
Und heute vielen Hundwilern wohl noch weiter weg. Trotz Ausstellung in der Kirche und zahlreichen Vorträgen über den berühmten Mitbürger.
Ja, man spürt nicht viel. Die Leute sagen, äußert sich nicht gross.
Dabei sei Jakob Künzler sicher ein ganz großer Mann gewesen. Ein Mitbürger, auf den Hundwil eigentlich stolz sein müsste.
Ja, stolz, ja. Man wird es vielleicht noch.
Das gab es noch nie. Die Kantonspolizei Aargau verbietet den Fans des FC Zürich, morgen das Auswärtsspiel in Aarau zu besuchen. Die Sicherheit rund um das Spiel sei in Frage gestellt, hat die Polizei gestern mitgeteilt. Der Grund? Fußball-Hooligans. Ob dieser Versuch randalierende Fans von ihrem Vorhaben abbringen wird, wird sich morgen zeigen. Weiter aber ist man in England. Dort hat man ein Regime gefunden gegen Hooligans. Joe Shelbert.
Sie singen, johlen, stampfen, klatschen, schmähen und dies laut und 90 Minuten lang. Aber vor, während und nach dem Spiel sieht man keine Schlägereien, keine brennenden Fackeln, hört keine Böller krachen und muss sich nicht vor 1. August-Raketen fürchten. Wie hier in Hartlepool scheint die einst berüchtigte englische Krankheit auskuriert. Erreicht wurde dies mit scharfen Gesetzen und drakonischen Strafen. Als erfolgreichste Maßnahme hat sich die sogenannte Banning Order erwiesen, die auch in Hartlepool wieder friedliche Fußballspiele ermöglicht, wie Pauline McSweeney, Chefin des Hartlepool Fanclubs, bestätigt.
There are some, yes, they got
ja, auch wir haben ein paar Hartlepool-Fans auf der Liste. Sie dürfen an kein Spiel gehen, weder hier noch auswärts, und sie müssen sich während des Spiels 2 Kilometer vom Stadion entfernt aufhalten und dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Wenn wir sie trotzdem sehen, rufen wir die Polizei.
I've got his number. We can just contact him.
Wer sich nicht daran hält, muss mit 6 Monaten Gefängnis, 5'000 Pfund Buße und einer Verlängerung der Maßnahme rechnen. Das können im Extremfall 10 Jahre sein. Fanclubs, Polizei und auch die Fußballclubs arbeiten eng miteinander. Der Geschäftsführer von Hartlepool United, Russ Green, macht vor jedem Heimspiel eine Auslegeordnung.
Every home game we have, we do an analysis of the game.
Wir informieren uns beim gegnerischen Club darüber, mit wie vielen Fans zu rechnen ist, ob darunter Leute mit Banning Order sein könnten. Die Polizei wiederum informiert uns über die Art und Weise der Fananreise und wir beobachten die Umgebung des Stadions. Das läuft alles nach einem strukturierten Schema ab, das wir bei jedem Heimspiel anwenden.
Very structured, the way we cope with the home games.
Eine weitere Maßnahme ist die sogenannte Meldepflicht. Seit den schrecklichen Erfahrungen in den 80er und 90er Jahren, als das Fanunwesen auf der Insel Dutzende von Toten zur Folge hatte, müssen sich ganz Unbelehrbare zur Stunde des Spielanpfiffs auf einem Polizeiposten in einer anderen Stadt melden. Dort wird ihnen in einer Lehrstunde soziales Verhalten vermittelt, dann dürfen sie zurückreisen. Wer sich nicht meldet, wird sofort zur Fahndung ausgeschrieben. Die Maßnahme wirkt, mindestens die Zahl der Banning Order ist nunmehr seit Jahren rückläufig. Bei Spielen mit sogenanntem Gefährdungspotenzial gibt es Tickets zudem nur für jene, deren Identität registriert und geprüft ist, auch in Hartlepool.
Some games, not all games, where I think they know the...
Ja, auch bei ihnen werde diese Maßnahme manchmal angewendet, um jegliche Ausschreitungen zu verunmöglichen, sagt Pauline, die Chefin des Fanclubs. Natürlich könnten bei allen Maßnahmen immer zwei, drei Idioten auftauchen, aber im Großen und Ganzen sei es friedlicher geworden und man könne Fußball wieder genießen.
On the whole, most of the Hartlepool fans enjoy a good laugh, a good day out, and the football, they enjoy the football.
Das kommt allerdings schon noch etwas aufs Spiel selbst an. Nichtsdestotrotz, die Atmosphäre ist friedlicher geworden. Kein einziger uniformierter Polizist war bei diesem Match im Victoria Park anwesend. Nur 4 in Zivil, wie die Polizei auf Nachfrage erklärte. Das strikte Alkoholverbot hilft da sicher mit, die Kosten für die Sicherheit tief zu halten. Nach dem Spiel allerdings füllten sich die Pubs in der Umgebung wie schon vor 30 Jahren bis zum Bersten.
Der Bericht von Joe Shelbert und von Großbritannien nun weiter Richtung Nordwesten, Richtung Arktis. Heute und morgen trifft sich der Arktische Rat, das heißt 8 Minister der Länder, die den Nordpol umgeben. Es geht um Bodenschätze, Umweltschutz, Ureinwohner und Infrastruktur, aber auch um Militär- und Strategiefragen. Je zugänglicher die Arktis wird, weil das Eis schmilzt, desto größer werden die Begehrlichkeiten und desto lauter Eigeninteressen. Der Ort der Konferenz, die kanadische Arktisstadt Iqaluit, steht exemplarisch für die Probleme und Chancen, die sich im hohen Norden abzeichnen. Fredrik Steiger berichtet.
Wo das Klima extrem ist, wie in der kanadischen Arktis-Hauptstadt Iqaluit, ist der Wetterbericht Pflichtprogramm.
Les conditions météorologiques à 18 heures.
Leicht bewölkt, minus 12 Grad, ein milder Apriltag erwartet also die Minister des Arktischen Rates. Die wenigen Menschen, die sich nach draußen wagen, stapfen noch durch Schnee und Eis. Iqaluit ist die meiste Zeit des Jahres unwirtlich und das ganze Jahr über hässlich. Triste Zweckbauten, offene Mülldeponien, kein grüner Zweig weit und breit. Dennoch ziehen immer mehr Menschen hierher. Überall wird gebaut, die Einwohnerzahl verdoppelte sich in wenigen Jahren auf 7'000. Denn es wird eben doch allmählich wärmer in Iqaluit, sagt Eliza P. Schutiapik, die hier lange Bürgermeisterin war.
There is a change, definitely. I don't ever remember reaching 26. I was telling people, maybe if we were lucky to get 12 then.
Bis auf 26 Grad steige neuerdings im Hochsommer das Thermometer. Das habe es, als sie klein war, nie gegeben. In der Arktis ist die weltweite Klimaerwärmung besonders spürbar. Das Eis schmilzt, der hohe Norden wird zugänglicher für den Tourismus, für Handelsschiffe, für die Rohstoffindustrie. So wurde aus dem Nest, in dem Schutiapik aufwuchs, eine kleine Boomtown, eine Provinzhauptstadt, in der nun gar ein Ministertreffen stattfindet.
It's a capital city already in a very short time.
Der beginnende Arktis-Boom schaffe gut bezahlte Stellen, sagt der Lokaljournalist Kent Driscoll.
We get a lot of short-term workers. A lot of people right out of university will come up and count on the extra pay to help pay off their student loans.
Doch viele der Neuankömmlinge lebten gar nicht wirklich hier. Sie blieben Fremdkörper für die Gemeinschaft der Inuit, arbeiteten bloß und verschanzten sich privat in spritfressenden Geländewagen und vor dem Satellitenfernseher. Genau mit dem Boom und seinen Konsequenzen befassen sich die Minister heute und morgen. Manches sei positiv, räumt Paul Irngoth ein, Lobbyist für die eingeborene Bevölkerung.
Some of the positive impacts will be the mining sector, which probably will create more jobs for Inuit.
Die beginnende Ausbeutung der Bodenschätze schaffe Arbeitsplätze, klar. Aber sie und ganz generell die Klimaerwärmung würden die traditionelle, auf Jagd und Fischfang basierende Lebensform der Inuit gefährden.
The disadvantage that we see is it's going to have the effect on the wildlife, which
Farah Khan, die Vertreterin von Greenpeace, die aber im fernen Süden Kanadas lebt, fordert vom Arktischen Rat, mehr auf eine nachhaltige Entwicklung des Hohen Nordens zu achten.
There is a such thing as sustainable development, but it doesn't include oil.
Doch viele Einheimische hassen die Umweltorganisation, weil sie ihnen vor Jahren schon das Geschäft mit Robbenfällen zunichte gemacht hat.
When I see hungry people in Nunavut communities, I ask myself, how can this be happening?
Greenpeace habe viele Existenzen zerstört, meint einer. Und auch wenn Jeff Rush von der Tourismusförderung von immer mehr Besuchen schwärmt, widersprechen viele.
We're seeing a lot more, actually, we have a lot more groups. Sometimes you see two, three small groups, friends coming in. Now, you know, you're seeing more larger groups that are coming. Maybe.
Ja, es gebe neue Chancen, aber auch neue Probleme, sagen die meisten. Die Wohnkosten in Iqaluit explodierten, auf einmal gäbe es Kriminalität, der neue nordische Goldrausch weiche soziale Strukturen auf, sagt Jim Bell, der Chefredaktor der Lokalzeitung.
The cost of living, which is now being driven up even higher by fuel prices, the social problems, especially crime.
Die Welt und ihre Probleme rücken an Iqaluit heran. Es gibt daher gute Gründe, die Minister der Arktisstaaten gerade hier zu versammeln.
Es war am 7. Oktober 2001, als US-Präsident George W. Bush vor das Mikrofon trat.
On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
Er habe dem US-Militär befohlen, erste Angriffe auf die Al-Qaeda-Terroristen und das Taliban-Regime in Afghanistan zu fliegen. Heute, fast 15 Jahre danach, ist Afghanistan mehrheitlich aus den Schlagzeilen verschwunden, was nicht heißt, dass es dem Land besser geht. Unsere Korrespondentin Karin Wenger hat sich eben erst wieder ein Bild der Lage gemacht und nebst all dem Schlimmen auch Schönes gefunden, zum Beispiel eine Zirkusschule in Kabul, die den Kindern ein Lachen auf das Gesicht zaubert.
Ein paar Mädchen mit leuchtend weißen Kopftüchern jonglieren mit Besen. Zwei andere balancieren zu zweit auf einer Kugel. Jeden Morgen verwandelt sich der farbig bemalte Innenhof des Mini-Zirkus in Kabul in einen Hort des Gelächters und der Konzentration. Der 17-jährige Wahid Aga, der eben auf ein Einrad aufgestiegen ist, wohnt in einem Flüchtlingslager. Jeden Morgen vor Schulbeginn kommt er in die Zirkusschule. Ich habe gelernt, mit drei Bällen zu jonglieren und jetzt kann ich sogar mit vier. Auch einige Akrobatikstücke beherrsche ich. Von einem Zimmer über dem Hof kann David Mason, ehemaliger Tanzlehrer aus Dänemark und der Gründer der Zirkusschule, dem Treiben zusehen. 2002 kam er nach Afghanistan, um mit $1,000 Kinder zum Lachen zu bringen. Damals, kurz nach dem Krieg, kannte Afghanistan nur eines, die Kultur des Überlebens. Alle brachten Medizin, Geld, Nahrung und wollten sich für die Sicherheit einsetzen. Niemand dachte, dass Schönheit, Freude, Glück, Theater und Kultur auch wichtig sind. Aber diese Eigenschaften und Aktivitäten brauchen wir, um den Überlebenskampf zu beenden, das Gute zu kultivieren. Sein Erfolg gibt Mason recht. In den vergangenen Jahren haben er und seine Partnerin Berit Mulhausen Zirkusschulen in 5 Provinzen eröffnet. In Flüchtlingslagern und Waisenhäusern im ganzen Land haben sie zudem sogenannte Fontainers, Schiffscontainer, die zu kleinen Bühnen und Lernzentren umgewandelt wurden, aufgestellt. Denn der Mini-Zirkus sei mehr als bloß Unterhaltung, sagt Gründer David Mason.
If you want to juggle or do acrobatics or whatever, you need to have a better consciousness.
Wer jonglieren will oder eine menschliche Pyramide formt, der muss ein höheres Bewusstsein für seinen Körper und seine Mitmenschen entwickeln. Deshalb sind wir ein sozialer Zirkus, weil wir im Team arbeiten. Dieser Teamgeist bringen die Schülerinnen und Schüler zurück in ihre Gemeinschaften, wo sie achtsamer miteinander umgehen. Im Innenhof der Zirkusschule in Kabul beenden ein paar Mädchen mit einem Lied den Übungsmorgen. Von hier gehen sie zurück in die alltägliche Realität. Für die Zirkusschule und David Mason ist diese Realität nach dem Abzug der NATO-Truppen härter geworden. Viele Sponsoren haben ihre Gelder gestrichen. Mason weiß nicht, wie lange er sein Projekt noch finanzieren kann. Und doch bleibt er zuversichtlich.
Looking at the children and see how wise and so full of energy and strength they are, I see the future much better, very bright.
Ich sehe eine strahlende Zukunft für dieses Land, denn ich sehe diese Kinder und die sind voller Energie und Weisheit.
Die Reportage von Karin Wenger aus Kabul. Und Karin Wenger ist über Kabul hinaus durch Afghanistan gereist. In welchem Zustand sie das ganze Land vorgefunden hat, erzählt sie gleich im Tagesgespräch auf SRF 1 und SRF 4 News. Zuerst aber noch zu den Schlagzeilen des Mittags mit Pascal Schmitz.
Die Schweizerische Nationalbank SNB hält den Franken noch immer für deutlich überbewertet. An der SNB-Generalversammlung in Bern bekräftigte Präsident Thomas Jordan seine Bereitschaft, auch weiterhin bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv zu werden, um den Franken zu schwächen. Der deutsche Bundestagspräsident Norbert Lammert hat die Massaker an den Armeniern als Völkermord bezeichnet. Dies sagte er zum Auftakt einer Debatte im Bundestag. Die Gräueltaten an den Armeniern jähren sich heute zum 100. Mal. In Nyon sind die Fußball-Halbfinals der Champions League ausgelost worden. Der FC Barcelona und der FC Bayern München treffen aufeinander, sowie Juventus Turin und Real Madrid.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.